ist noch ein Bonmot eingefallen, das möchte ich als Rätsel gebe ich das den Hörern mit. Und zwar sagte der Dr. Rohleder,
der vom Bitkom.
Vom Bitkom, dann so, als er wusste, es war 2:05 oder was und ich komme nicht mehr dran, hat er gesagt, ja, man muss bei sowas immer eine Abwägung machen zwischen IT-Sicherheit und Datenschutz. Und bei der D-Mail haben wir ganz klar den Fokus auf den Datenschutz gelegt. Ich bin da bis heute drüber am Rätseln, was er damit sagt. Ich verstehe es nicht. Ja, ich weiß nicht.
Ach so, ich weiß warum. Datenschutz ist natürlich Antivirus. Weil der Virus will an deine Daten.
Und davor schützt sie.
Und IT-Sicherheit ist dieses andere mit der Verschlüsselung. Dieses Schwierige mit der Mathe und so. Was die Menschen nicht verstehen, weswegen, weil sie da eine Zusatzsoftware für brauchen.
Frank, das befriedigt mich nicht. Diese Erklärung befriedigt mich
nicht. Das ist auch nur eine Theorie.
Ich glaube, er hat halt einfach nur gedacht, das ist ein geiler Satz, den versteht keiner.
Ja, ich glaube auch,
dann denken alle so, hoher Mann, weiser Mann.
Ja, die reden einfach.
Ne? Datenschutz ist wichtig.
Das ist so ein bisschen wie die Loriot-Bundestagsrede.
Hm. Ne? Ja, so kommt man sich da manchmal wirklich vor.
Ich hab mich da echt.
Und das muss man auch mit Nachdruck sagen.
Ja, klar.
Ich betone das
hat er auch.
Noch ein weiteres Mal ausdrücklich und ich denke, dass wir jetzt auch weitermachen können.
Und wir werden eine gemeinsame Lösung finden.
Genau. Und das ist auf jeden Fall.
Das ist auch gut für alle.
Es ist jetzt schon 99% sicher. Das hat er auch gesagt.
Das ist auch geil, ne?
Ja, aber bei 80 Millionen Bürgern macht
fast kein Problem.
99%, super. Gleißender Feuerball am Himmel aufgetaucht. In ganz Bayern wurden dadurch letztes Wochenende tausende Menschen in Angst und Schrecken versetzt. Mehrere Augenzeugen behaupteten außerdem, dass durch das kosmische Spektakel der Himmel für einen kurzen Moment bläulich eingefärbt war und nicht etwa grau oder schwarz, wie sie es gewohnt sind. Viele Menschen warfen sogar einen sogenannten Schatten. Diesen hat man sonst nur, wenn man nachts unter einer Laterne durchläuft.
Komport Nummer 371 in Schiebung. Hallo und herzlich Glückwunsch zum 371. Komport, den ich am heutigen, da ist tatsächlich ein komischer Feuerball am Himmel, mit komisch blauem Himmel, am Freitag, dem, was haben wir eigentlich heute, 19. April 2013 aufgenommen habe. Tag 109, was haben wir?
It is 937.
Oder sowas in der Region, ja. Das Intro. Zweiteilig, das erste ist aus dem Logbuch Netzpolitik 59, hole dazu die E-Mail und Postillon. Der hat ja auch viel zu oft recht. Aber ja. So, und was ihr hier aber auf die Ohren kriegt, ist nicht so sehr Beschwerden übers Wetter. Oder auch nicht Beschwerden übers Wetter, weil heute nieselt es nicht und ist sogar angenehm warm und überhaupt sowieso völlig unerträglich. Sondern wieder die übliche Dreiteilung, bestehend aus zwei Teilen Politik, einem Teil Tech, dieses Mal komplett ohne Space, ohne LHC. Und mit ganz wenig Mafia, wie auch immer. Was ihr aber jedenfalls hören könnt, wenn ihr jetzt am Stück weiterhört, ist dann Teil 1 Politik, die erste Hälfte für diese Woche, in der ich verstaut habe eine sehr ausführliche Terrorecke mit NSU und Boston, ein paar Atommeldungen, einer Katholiban-Meldung, dann Wahlkrampft es natürlich auch mal wieder und mehr. 8 Grad, skittert Klausiger. Nö, nicht so wirklich, ist eher blau. Cool Greetings! Die 8 Grad, Windchillen wie 6, Komfortlevel wie 5 und der Wind macht irgendwas zwischen 17 und, was waren es, 33 km/h aus dem South West. Bisschen luftig. Aber hey, verglichen mit dem ganzen Winterdreck ist das richtig angenehm. So, dann hätten wir da mal eine große Terrorecke. Logischerweise, die da auch erstmal mit dem NSU losging und da mit einer Meldung vom letzten Freitagabend, weil das Oberlandesgericht München muss ausländischen Medien Zugang zum NSU-Prozess gewähren, entschied das Bundesverfassungsgericht am Abend in Karlsruhe und gab damit einer Beschwerde der türkischen Zeitung Sabah teilweise statt. Die Richter ordneten an, dass eine angemessene Zahl an Sitzplätzen für Vertreter ausländischer Medien bereitgestellt werden müsse, die in besonderem Bezug zu den Opfern stehen. Sie schlugen 3 zusätzliche Plätze vor oder aber ein neues Vergabeverfahren. Schnauzer. Das Oberlandesgericht München hatte die Presseplätze nach der Reihenfolge der Anfragen zugeteilt. Damit waren keine ausländischen Medien zum Zuge gekommen, was insbesondere in der Türkei für Empörung gesorgt hatte. Oder ein bisschen anders ausgedrückt, ich habe mit meinen Vermutungen, dass ich da nicht sehe, wo das BVFG direkt dran Anstoß nehmen könnte, glatt mal voll daneben gelangt. Das BVFG hat daran Anstoß genommen, hat gesagt, so, Herr Oberlandesgericht München, Chefrichter, liegen Sie da. Patsch links, patsch rechts, patsch nochmal links, patsch nochmal rechts. Jetzt machen Sie sich mal Gedanken drüber. Sie haben mindestens 3 Plätze für ausländische Medien bereit zu halten. Wie Sie das machen, ist Ihnen freigestellt. Also man kann ja sagen, ja, so, da sind ja 50 Plätze für Zuschauer. Da könnte man jetzt einfach sagen, okay, 3 davon gehen jetzt doch nochmal an Medien und zwar exklusiv an nicht-deutsche Medien. Oder machen Sie eine neue Vergabe. Lassen Sie sich was einfallen. Da haben hinterher mindestens 3 ausländische Medienvertreter sitzen zu dürfen. So. Plus das Ganze natürlich wieder als Eilentscheidung, weil logisch, eine Bundesverfassungsgerichts-Komplettentscheidung dauert ja ewig. Aber der Punkt bei der Eilentscheidung ist halt immer, was wäre schlimmer, wenn sie jetzt nichts tun würden, dann wären türkische Medien nicht dabei. Man könnte also argumentieren, die Öffentlichkeit sei nicht hergestellt. Oder wenn sie halt was tun und dann irgendwie, oh mein Gott, das Gericht mal was tun muss. So, und da ist die Entscheidung klar so ausgegangen, dass sie gesagt haben, okay, also wir tun jetzt mal was. So, muss das Gericht halt mal den Arsch in die Höhe bewegen. So, dann gab es auch noch die DJU-Forderung, weil der Journalistenverband DJU hat ein neues Akkreditierungsverfahren für den NSU-Prozess gefordert. Herr Bundesgeschäftsführerin Cornelia Haas begrüßte die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Guten Tag. Dass auch türkische Journalisten Sitzplätze zustehen, dies ändere aber nichts daran, dass es insgesamt zu wenig Pressearbeitsplätze gebe. Das OLG München hatte die festen Plätze für Journalisten strikt nach Reihenfolge bla und so weiter. Plus, Witz an der ganzen Geschichte, das ist letzte Woche gar nicht deutlich genug geworden. Witz an der ganzen Geschichte ist, erstens, es gab Journalisten, die schon vorher wussten, größenordnungsmäßig, wann denn das Vergabeverfahren offiziell eröffnet würde. Wahrscheinlich, weil die irgendwie alle 5 Minuten beim Gericht angerufen haben und so lange gebettelt haben, bis sie eine Info kriegten, so ja, kommt morgen oder so. Was irgendwie Leute, die da nicht regelmäßig mit dem Gericht zu tun haben, wahrscheinlich eher nicht tun. Und dann gab es ja auch noch die Geschichte mit den, was waren es, 20 Minuten, halbe Stunde Verzögerung, weil irgendwer im Gericht zu dämlich war, irgendwelche technischen Details richtig hinzubiegen, so dass also man da ohnehin das Verfahren an der Stelle schon mal locker flockig angreifen konnte. Ja, die Sabach-Pfeifen haben 26 Stunden gebraucht zwischen Einladung, sich anmelden zu dürfen und der Anmeldung. Was bei Gelegenheit vielleicht auch nochmal irgendwer aus der Nähe erklären könnte, wie es denn zu einer so langen Zeit kommt. Aber also das Gericht hat zumindest Scheiße gebaut. Ja. Kann man einfach mal zur Kenntnis nehmen. So, und DJU sagt jetzt also das, was sie im Wesentlichen ja schon die ganze Zeit gesagt haben, macht eine neue Vergabe. So, dann gibt's die Kreuz-DU. Wenn es nicht mehr dämlicher geht, kommt irgendwo eine christlich zensierende Union her. Die CDU-Vizechefin Julia Klöckner kritisiert, dass im für den NSU-Prozess vorgesehenen Gerichtssaal des Oberlandesgerichts München das Kreuz abgenommen worden ist. Klöckner, die auch Mitglied des Zentralkomitees der Katholiban in Deutschland ist, sagte einem Papiererzeugnis aus dem Springer Verlag am Wochenende, es handele sich um eine gänzlich überflüssige Aktion. Das Recht eines Verfahrensbeteiligten, die Verhüllung des Kreuzes zu fordern, sei unbestritten. Sie fragte aber, weshalb man gleich und im vorauseilenden Gehorsam das Kreuz abhängen sollte. Vielleicht, weil Leute ob der Tatsache, dass sie nicht brave seit Jahrmillionen in Deutschland oder dem Gebiet, was jetzt Deutschland ist, lebende Staatsbürger sind, ermordet wurden, dass eventuell man vielleicht annehmen könnte, dass Menschen ausländischer Herkunft nicht dem katholibanischen Glauben anhängen. Frau Klöckner, dieses Verfahren ist kein reines Strafverfahren. Das ist so politisch. dass man sich schon wundert, warum sie eigentlich so wenig Hirn haben. Und wenn sie schon kein Hirn haben, dann hätten sie wenigstens die Fresse halten können. Na, also ich meine, hallo, da sind Menschen umgebracht worden, weil sie böse Ausländer waren. Aber hey, man muss sie doch mindestens mal regelmäßig mit einem Kruzifix bewerfen. Weil solange sie sich nicht dagegen gewehrt haben, mit einem Kruzifix beworfen zu werden, ist das ja auch völlig in Ordnung. Hallo? Irgendjemand zu Hause? So, dann gibt's auch die Erweiterung. Weil kurz vor Beginn des Prozesses gegen Beate Schäpe und wir mutmaßliche Unterstützer der Terrorzelle NSU hat die Bundesanwaltschaft ihre Ermittlungen ausgeweitet. Am vorigen Mittwoch durchsuchten Fahnder erneut die Wohnung von Susan E., einer einstmals engen Vertrauten Schäpes, wie ein Papiererzeugnis berichtet. Die 31-Jährige, gegen die bislang lediglich wegen Unterstützung einer terroristischen Vereinigung ermittelt wurde, stehe nunmehr auch im Verdacht, Schäpe im November 2011 bei der Flucht geholfen zu haben. Ja, also ich meine, wenn man dann schon mal ermitteln wollte, da fielen mir so spontan Ansatzpunkte ein, von denen ich überhaupt noch gar nicht vernommen habe, dass auch nur irgendjemand mal seinen Arsch in die Höhe bewegt hätte. Wie zum Beispiel ein Anruf von einer Telefonnummer, die dem sächsischen Innenministerium zugeordnet ist, auf dem Privattelefon von Frau Z. zum Zeitpunkt, als Frau Z. gerade offiziell flüchtig war. Als also zumindest schon mal Figuren geben konnte, die wissen konnten, dass ihr da vorgeworfen wird, irgendwie da mit den zwei Mördern, den zwei mutmaßlichen Mördern zusammen gewesen zu sein. Tatbeteiligt eventuell. Na, da ist mir nicht bekannt, dass irgendjemand auch nur versucht hätte rauszufinden, was denn das für eine Telefonnummer ist, wer die zu dem Zeitpunkt benutzt haben könnte und warum der wohl bei Frau Z. hat anrufen wollen können, dieser Mensch. Na, wäre mir nicht bekannt. Aber hey, also, ne? Es wird in alle Richtungen ermittelt, außer die, wo es am meisten wehtun würde. Also, dann gibt's Böhnfrüh. Im Zuge der Fahndung nach untergetauchten Rechtsextremen hat es nämlich offenbar noch eine weitere Panne. Bedauerlicher Einzelfall, kann ja mal passen. Okay, die Begründung hat sich abgenutzt, echt? Gegeben, weil nämlich nach ARD-Erkenntnissen wurde der spätere mutmaßliche NSU-Terrorist Böhnhardt im Jahr 2000, was Gerüchten zufolge kurz nach, oder naja, so regionsmäßig ungefähr zu der Zeit, als sie da mal mit Bomben in der Garage erwischt wurden, war, von Ermittlern während der Beobachtung einer Wohnung fotografiert, aber trotz Haftbefehls nicht festgenommen. Na, also so viel zu der Frage, es gab da einen Haftbefehl für die Pfeifen. Ja, die konnten wir ja nicht festnehmen, weil wir haben die ja nie gesehen. Wir haben die nicht festnehmen können, weil wir waren zu doof, sie zu erkennen, wenn wir sie sehen. Da ein dreiköpfiger Affe. Nein. Dem Bericht zufolge ist unklar, warum die Beamten Böhnhardt dabei weder erkannten, noch seine Personalien überprüften. Der thüringische und der sächsische Verfassungsgeheimdienst sowie das Landeskriminelle Amt Sachsen seien an der Operation beteiligt gewesen. Wenn ich jetzt mal Verschwörungstheorien auspacken soll, dann würde ich das bereits als Begründung durchgehen lassen, warum sie denn nichts getan haben. Weil diverse Geheimdienste ihre Ärsche da drin hatten. Und, nun ja, also so viele Geheimdienste, wie um die Nazis rumdrapiert waren, würde es mich zumindest schwer überraschen, wenn sich nicht am Ende rausstellen würde irgendwann, also nicht mehr dieses Jahrtausend, wenn sich nicht am Ende irgendwann mal rausstellen würde, dass die Geheimdienste aktiven Einfluss genommen haben. Das klingt wie ein Staubsauger. Ja, also, wir haben ihn mal fotografiert, zu einem Zeitpunkt, als er bereits zur Fahndung ausgeschrieben war. Na, das Märchen mit, ja, aber wir haben sie ja zur Fahndung ausgeschrieben. Wir hätten sie ja festgenommen, wenn wir sie gesehen hätten. Also das Märchen brauchen sie auch nicht mehr bringen. So, dann gab es am Montag die Entschiebung, weil das Oberlandesgericht München hat den Beginn des NSU-Prozesses vom 17. April auf den 6. Mai verschoben. Es sei ein neues Akkreditierungsverfahren für Journalisten notwendig, teilte das Gericht mit. Dies sei bis zum geplanten Hauptverhandlungsbeginn zeitlich und organisatorisch nicht mehr möglich, heißt es in dem OLG-Beschluss. Und da ist der Witz, dass wohl irgendwie die Pressestelle als letztes informiert wurde. Also der Richter hat dann mal in seiner richterlichen Unabhängigkeit völlig unabhängig beschlossen. Apropos richterliche Unabhängigkeit, da habe ich noch gar nicht drauf eingehackt. Na, es gibt doch eine Instanz, die auf die richterliche Unabhängigkeit Einfluss nehmen kann. nämlich andere unabhängige Richter, wie zum Beispiel die in einem gewissen Gericht mit dem Vornamen Bundesverfassungs. Na, wer sich ständig hinter seiner angeblich ach so wichtigen richterlichen Unabhängigkeit versteckt, wird dafür dann mit der Pfanne einen über den Schädel gebraten bekommen, wenn anderen Richtern auffällt, dass sie sich dahinter nur versteckt und Scheiße baut. Herr Richter. Na, also in dem Fall hier soll irgendwie die Pressestelle auch nicht so richtig dolle informiert gewesen sein, sondern mehr so, ja, der Richter hat dann halt verkündet, ja, nö, ach, er will jetzt nicht. Er schiebt dann mal. Na, weil, naja, also irgendwie so ein Akkreditierungsverfahren, das kostet halt Zeit. Ja, ich meine, wenn man wirklich wollte, könnte man so ein Akkreditierungsverfahren wahrscheinlich irgendwie ziemlich schnell abziehen. Wenn man denn wirklich wollte. Nachdem man aber offensichtlich nicht will, verschoben. Und zwar auf den, was hatten wir hier, 6. Mai. Offizielle Begründung für die Verschiebung ist jetzt, ja, wir brauchen ein neues Akkreditierungsverfahren, weil die bösen Richter haben in die Unabhängigkeit des, mit der Begründung brauchen wir nicht kommen. Also das hat er dann auch nicht versucht, der Herr oberste Richter da. Weil wahrscheinlich dem dann auch irgendwann aufgefallen wurde, so, ja, don't go there. Genau, insofern, ja. Dann gab es nochmal den V-Nazi-Schutz. Der NSU-Untersuchungsausschuss im Bundestag hatte die frühere V-Nazi-Praxis des Verfassungsgeheimdienstes scharf gerügt. Besonders der Umgang mit dem umstrittenen Informanten Piatto in Brandenburg sorgte für viel Kritik des Gremiums. Der Mann mit diesem Decknamen war 1995 wegen versuchten Mordes an einem Nigerianer zu 8 Jahren Haft verurteilt worden. Im Gefängnis wurde er zu einem V-Nazi. Einer seiner damaligen V-Nazi-Führer, der heute sächsische Verfassungsgeheimdienstchef Gordian Meyer-Plath, verteidigte die Kooperation mit dem Neonazi, dessen Hinweise seien äußerst ertragreich gewesen. Herr mit dem besonders langen Namen, Sie können sicherlich erklären, inwiefern dessen Hinweise denn zum Beispiel ernsthaft geholfen hätten, Straftaten wie Morde zu verhindern. Nein? Nicht? Ja, also, für den Fall, dass man sich irgendwie die Frage stellt, was ist eigentlich Aufgabe der Verfassungsgeheimdienste? Aufgabe der Verfassungsgeheimdienste ist offensichtlich, Nazis zu schützen. Aber schön, dass wir verglichen haben. So, und dann gab es Schweige. Die Hauptangeklagte im NSU-Mordprozess, Beate Zschäpe, wird auch im Gerichtsverfahren schweigen, hat ihre Verteidigerin Anja Sturm in der ARD-Sendung Hart aber unfair bekräftigt. Frau Zschäpe habe sich in enger Abstimmung mit den Verteidigern entschieden, sich nicht zu den Vorwürfen zu äußern, was ja ihr gutes rechtsstaatliches Recht ist. Nichts und niemand kann sie dazu bringen, sich selber belasten zu müssen. Und das wäre ja mutmaßlich Ziel einer Aussage und von daher, ja. Der Prozess gegen die einzige Überlebende des Neonazi-Treffens ist für mich dann geklagt, ist auf den 6. Mai verschoben worden, bla 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 bla. Also die wird mutmaßlich die Fresse halten. So, da gab es eine Nebenentschädigung. Bayerns Justizministerette, Frau Merknix, die übrigens ihren fetten Arsch in Sachen Mollert immer noch nicht in die Höhe bewegt hat, hat den Nebenklägern im NSU-Prozess Entschädigungen zugesagt. Sie bedauere die Verlegung des Verfahrens wegen der Konsequenzen für die Familien der Opfer, erklärte Merknix in München. Einen finanziellen Ausgleich für die zusätzlichen Belastungen werde es in jedem Fall geben. Das türkische Außenministerium dringt nach der Verschiebung des Verfahrens auf den 6. Mai auf eine ausreichende Zahl von Plätzen für Journalisten im Gerichtssaal. Naja, also mehr als 50 gehen ja mal unter gar keinen Umständen, weil mehr Platz ist ja halt nicht. Na, und anders als bei den RAF-Pfeifen, die ja in Stuttgart, glaube ich, was angeklagt wurden, ist man in Bayern ja offensichtlich nicht in der Lage, Räumlichkeiten zu bauen, wenn man irgendwie bummelig 1,5 Jahre Zeit hatte zwischen Aufdeckung der Tatsache, dass da irgendwie Nazis mehrere Jahre mordend durch die Lande gezogen sind und der Tatsache, dass dann da auch tatsächlich mal eine Anklage passiert. Also da kann man ja jetzt nicht drauf kommen, dass man da vielleicht irgendwie mehr als 10 Besucher brauchen könnte. So, dann gibt es den Übertragantrag, weil nach der Verschiebung des NSU-Prozesses haben Nebenklageanwälte das Gericht zur Übertragung des Verfahrens in einen zweiten Saal aufgefordert. Aber das geht ja doch nicht wegen, weil, das geht doch nicht wegen, weil, das geht doch nicht wegen, weil, was war doch gleich rüber sind? Na, also, Ja, ne, da gab's ja, hatten wir ja letzte Woche irgendwie die Blubberaussage von irgendeinem BGH-Fritzen, so frei nach dem Motto, ja, also wenn da Kameras sind, na, da sind ja, also zumindest Mikrofone haben sie ja installiert in dem Saal. Ob da jetzt Kameras sind, weiß ich nicht, aber Mikrofone sind definitiv installiert. Die sind extra auch neu installiert worden. Also ne, von daher, ja, also wenn die sich beobachtet fühlen, dann werden die sich natürlich ganz anders verhalten. Mal davon abgesehen, dass wir doch bei Videoüberwachung immer wissen, dass Beobachtung nicht dazu führt, dass die Leute sich anders verhalten. Nein, das ist, dient doch nur ihrer Sicherheit. Kommen die jetzt regelmäßig hier um 7.25 Uhr die Wertstofftonnen dann leeren? Also die Begründung, also man könne ja nicht, geht ja schon mal gar nicht. Ich meine, ob man jetzt irgendwie Video braucht, weiß ich nicht, aber so eine Audioübertragung, also technisch möglich wäre es. Kann mir keiner erzählen, dass das technisch nicht möglich ist. Ein Audiosignal, was da ja sowieso, ja, wofür wird es denn da eigentlich mit Mikrofonen aufgenommen? Um dann verstärkt im Saal wiedergegeben zu werden? Na, also ich meine, dann ist es nicht weiter schwierig, dir entsprechende Kabel zu legen, dass das auch noch in einen zweiten Saal verstärkt wiedergegeben werden kann. Ob man da jetzt irgendwie Video für braucht, weiß ich nicht. Ja, aber also die Begründung, nein, also man kann nicht in einen anderen Saal das Verstärkte wiedergeben, weil im Gesetz steht ausdrücklich drinne, mit den Grenzen des Raumes, in dem das Gericht tagt, hat der Schall, die Schallausbreitung zu enden, oder was? Also das Gesetz, das können wir bei Gelegenheit mal jemand zeigen. Ja, also jetzt sagt ein Nebenklage... Vertreter, so, ja, übertrag doch auch mal in den benachbarten Saal. So, jetzt muss ich das Gericht dazu dann vielleicht auch nochmal irgendwie ins Benehmen setzen. Dann stellt sich raus, in Hessen sind sie alle blind, weil beim hessischen Verfassungsgeheimdienst hat es offenbar eine Panne im Fall des Netzwerks von inhaftierten Rechtsextremisten gegeben. Nach Informationen eines Papiererzeugnisses und eines Nachrichtenmagazins hat die Behörde in Wiesbaden eine Werbeanzeige für die Organisation AD Jail Kref übersehen. Der Kopf der Gruppe hatte im Oktober letzten Jahres in der Zeitschrift Bikernefs eine Annonce veröffentlicht, die neben Tarnkodes der Neonazi-Szene auch den Geburtstag Hitlers als Gründungsdatum des Netzwerks enthielt. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt ermittelt gegen 3 Häftlinge der Justizvollzugsanstalt Hünfeld wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung. Also sagen wir mal so, Nazis dürfen sich auch im Knast immer noch frei bewegen. Vielleicht wäre jetzt mal ein guter Zeitpunkt rauszufinden, wie viele Nazis denn so im Strafverfolgungssystem da rumsitzen. Na, die Geheimdienste scheinen ja schon irgendwie ziemlich voll zu sein von Nazis. Genau genommen würde es mich überraschen, wenn sich herausstellen würde, dass in den Geheimdiensten irgendwo nicht Nazis vertreten wären. Die scheinen zumindest eine deutliche Minderheit darzustellen. Na, aber gegen die wird jetzt wieder nicht ermittelt. Wegen, weil, was? Schon wieder dreiköpfige Affe? Echt? So, dass ich langsam langweilig? So, dann gibt's Guantanamo. Weil er wochenlange Spannungen im US-KZ Guantanamo Bay auf Kuba sind, nämlich am letzten Freitag, Samstag? Ja, Samstag, in Gewalt eskaliert. Wärter setzten Gummigeschosse gegen Häftlinge ein, die sich gegen eine Verlegung aus einer Gruppenunterkunft in Einzelzellen wehrten. Auf beiden Seiten habe es leicht Verletzte gegeben, zitierte CNN einen Militärsprecher in Guantanamo Bay. Dort werden zurzeit noch 166 Insassen, rechtswidrig, menschenrechtswidrig übrigens, festgehalten. Viele von ihnen schon seit 2002, als das Lager eingerichtet wurde. Na, den Unterschied zu einem Konzentrationslager der Nazi oder einem Camp der bösen Sowjets könnte mir bei Gelegenheit vielleicht auch nochmal irgendwie jemand erklären. Bloß weil sich irgendwelche Figuren zusammenfantasieren, das sei rechtlich so in Ordnung, reicht übrigens nicht, um es rechtlich in Ordnung zu machen. Na, so, und dann gab es Boston. Da gab es nämlich am Montagabend irgendwie Boston-Marathon. Beim Boston-Marathon in den USA ist es laut CNN zu 2 schweren Explosionen gekommen. Mit irgendwie diversen Verletzten. Bla bla, zeigte Bilder einer Rauchsäule und fliehender Menschen. Auch Bilder von Rettungskräften waren zu sehen. Die Explosion habe sich in der Nähe der Ziellinie ereignet. Die ersten Läufer hatten das Rennen bereits beendet. Nähere Einzelheiten waren zunächst unklar. Bla bla. Also, ja, gab es da irgendwie Explosionen. Derer 2... Zwischendurch gab es auch noch irgendwie einen Brand in einer Bibliothek, der sich allerdings dann Stückchen später herausstellte, dass der so ganz und überhaupt gar nichts mit irgendwelchen Anschlägen zu tun hatte. Weswegen man den auch nicht als damit zusammengehörig betrachten durfte. So, dann irgendwie Opferzahlen. Nach offiziellen Polizeiangaben sind bei Explosionen während des Marathonlaufs in Boston im US-Bundesstaat Massachusetts zwei Menschen ums Leben gekommen. Naja gut, am Ende waren es dann drei. Mit irgendwie, was waren es, 176 Verletzten. Ups. 5 Minuten brauchen die da übrigens, um die Welt zu beackern. So, dann gab es auch Reaktionen. Die Hintergründe der Explosion in Boston sind zur Stunde noch unklar. US-Präsident Obama erklärte, wer auch immer für die Detonation verantwortlich sei, ob Einzeltäter oder Gruppierung, würde zur Rechenschaft gezogen. Obama betonte zugleich, noch wisse man nicht, wer die Taten verübt habe und warum. Er vermied das Wort Terror. Bei den beiden Explosionen während des Boston-Marathons wurde nach bisherigen Kenntnissen 2 Menschen getötet. In Berichten der örtlichen Medien wie dem Boston Globe ist die Rede von bis zu 100 Verletzten. Die Nachrichtenagentur Reuters meldet inzwischen, in den Regierungskreisen in Washington würden die Explosionen als Terroranschlag eingestuft. Blablabla. Also ja, sie haben dann wieder geheißluftet, wie üblich. Dann gab es den Herrn Zensul, weil wenn irgendwo irgendetwas passiert, was man eventuell als Terroranschlag auswerten könnte, dann kommt der Hinterwäldler, na, wobei er ist ja nicht Hinterwäldler, dann kommt der Volltrottel der christlich zensierenden Union aus Bayern, Herr Zensul aus dem Gebüsch, und verlangt, ich zitiere, die Behörden müssen sich immer fragen, und das ist die Abwägung zwischen Freiheit und Sicherheit, haben wir das richtige Instrumentarium? Ist der Staat blind und taub und kann solche terroristischen Vorbereitungshandlungen erkennen oder nicht? Herr Zensul, der Staat ist blind und taub und erkennt nicht mal Morde, nachdem sie passiert sind. Oh, das waren ja nur Nazis. Ja, Entschuldigung, ich vergaß. Wenn er sagen muss, wir sind nicht in der Lage, die Vorbereitungshandlungen, die Kommunikation von Terroristen, die dauern ja Wochen und Monate, in der Verabredung solcher Terroranschläge, wenn der Staat dies nicht erkennen kann, muss er sein Instrumentarium nachbessern. Und das gilt auch für Deutschland. Und dann ist ausgedrückt, was der Herr Zensul verlangt, ist das gefälligst, noch bevor irgendetwas irgendwo irgendwie passiert wäre, irgendwas zu tun. So, nun ist der Witz daran, dass man das Vollüberwachung nennt, was er da verlangt. Gut, er tönt noch weiter. Schauen Sie zum Thema NSU. Da wurden ja Handys und Computer und Laptops gefunden. Wir alle fragen uns heute noch, über ein Jahr später, wie groß ist der braune Sumpf? Mit wem haben die kommuniziert? Hätten wir damals schon die Vorratsdatenspeicherung, die wir heute noch nicht haben, die wir aber einrichten müssen, weil die EU uns dazu zwingen wird? Mit Recht wüssten wir sehr viel mehr. Oder ein bisschen anders ausgedrückt, der Kerl faselt tatsächlich völlig faktenfern, dass eine Vorratsdatenspeicherung geholfen hätte, bei den Nazis aufzuklären. Herr Zensul, auf die Gefahr hin, dass Sie es nicht wussten, weil Sie einfach nur dämlich sind. Vorratsdatenspeicherung galt in Deutschland übrigens während sie galt, nur für ein halbes Jahr. Die Nazis sind aber bummelig 10 Jahre durch die Landschaft gezogen. Haben 10 Jahre lang Menschen umgebracht. Ja, und der letzte Mord ist auch schon länger als ein halbes Jahr zurück gewesen, als sie entdeckt wurden. Die Wahrscheinlichkeit, dass mit einem halben Jahr alten Kommunikationsverbindungsdaten also auch nur ein einziges bisschen Tat hätte aufgeklärt werden können, ist, lassen Sie es mich höflich ausdrücken, null. Sie Nullper. Auf die Frage, ob Vorratsdatenspeicherung den Anschlag von Boston verhindert hätte, sagte er, das wäre töricht, sowas zu sagen. Aber das ist ein Instrument, neben mehreren. Dazu gehören auch Dinge wie Quellen-TKÜ. Überhaupt, die ganze verschlüsselte Kommunikation von Terroristen und Gefährdern, die im In- und Ausland unterwegs sind, muss vom Staat begleitet werden. Und Erkenntnisse müssen zwischen den Nachrichtendiensten ausgetauscht werden. Das ist hier der grenzüberschreitende Terrorismus. Na, ist ja schon gut. Na, also Zensul faselte mal wieder nach verdachtsunabhängiger Verbindungsvorratsdatenspeicherung und Quellen-TKÜ und hatte ja nichts zu verbergen. Herr Zensul, machen Sie sich nackig. Sie werden jetzt voll verwanzt, werden ein paar Wanzen in Ihren Körper eingepflanzt bekommen, weil es kann doch nicht sein, dass Sie ein rechtsfreier Raum sind. Na, also, däh. Um es mal höflich auszudrücken. Na, nur nochmal zum Mitmeißeln. Zensul war ja auch der Meinung, dass man den Breivik mit Vorratsdatenspeicherung hätte erwischen können. Nein, der Herr Breivik hat vermutlich als Einzeltäter, der er nun mal war, inzwischen ja auch gerichtlich beschieden. Schätzungsweise mit niemandem kommunizieren müssen, um seine Taten zu planen. Also jedenfalls nicht mit jemandem außerhalb seines Schädels. Oder ein bisschen anders ausgedrückt. Der christlich zensierende Herr Zensul hat es geschafft, gerade mal irgendwie einen halben Tag nach den Explosionen bereits nach mehr Überwachung zu brüllen. Die Leichen sind noch nicht mal mehr abgekühlt. Da brüllt er bereits nach Überwachung. Ja, Herr Zensul, dann fangen wir doch mal bei Ihnen an. Ihre gesamte Wohnung wird voll verwanzt. Es gibt keine einzige Zimmerecke, in der nicht mindestens eine Videokamera mit Audioaufnahmefunktion untergebracht wird. Und wenn Sie mit irgendwem, irgendwas, irgendwo rüber bereden, dann wird das aufgezeichnet und permanent aufgezeichnet, aufgehoben. Weil es kann doch nicht sein, dass Sie ein rechtsfreier Raum sind, weil ein hirnfreier Raum sind Sie ja offensichtlich. Däh. So, dann gab es zwischendurch auch noch irgendwie Meldungen, ja, und die Polizei, die hätte da noch irgendwie weitere potenzielle Bomben gefunden. Aber stellte sich raus, nein, also über die beiden explodierten Bomben hinaus wären keine weiteren Sprengsätze gelegt worden, teilte der Gouverneur von Massachusetts, Devil Patrick, auf einer Pressekonferenz mit. Zunächst hieß es in Medienberichten, dass möglicherweise weitere Sprengsätze entdeckt worden seien, die glücklicherweise nicht funktioniert hätten. Das ist zwar insofern richtig, als sie irgendwelche Gegenstände gefunden haben, aber beim Hingucken sich herausstellte, also die hätten auch nie Bomben machen können, weil das waren keine Bomben. Schön, dass wir verglichen haben. So, dann gab es am Mittwoch einen Senatorbrief. Der hat zwar jetzt nicht direkt was mit Posten zu tun, kommt aber auch aus den USA. Und zwar: In einem Brief an einen US-Senator sind Giftspuren gefunden worden. Der Umschlag wurde in der Poststelle des US-Kongresses abgefangen. Wie die für das Kapitol zuständige Polizei mitteilte, war darin das hochgefährliche Gift Rizin enthalten. Und die Sendung war an den republikanischen Senator Vicar aus Mississippi adressiert gewesen. Das ist so ähnlich wie die Antrax-Scare-Nummer, die kurz nach den Anschlägen 2001 rumging. Dann gab es auch noch einen Präsi-Brief, weil auch an den Herrn Obama wurde ein Brief geschickt, in dem potenziell Spuren von Rizin enthalten gewesen sein sollen. Wobei, ob da jetzt wirklich Zeugs drin war oder nicht, ließ sich erstmal nicht feststellen, weil, wie war das, die Feldtests, die man da machen kann, so ohne, dass man das ganze Zeug in ein Labor verschleppt, die sind berühmt dafür, dass sie auch falsch positiv, sehr viel falsch positiv liegen. Oder anders ausgedrückt, ein spontan positiv getesteter Brief heißt erstmal nicht viel. So, da gab es einen Identifake. Weil nämlich zwei Tage nach dem Bostoner Bombenattentat haben damit laut Medienberichten einen Tatverdächtigen identifiziert. Und der Berufung auf namentlich nicht genannte Quellen berichtet der Fernsehsender CNN. TV-Bilder vom Tatort hätte zur Identifizierung beigetragen. Die Zeitung Boston Globe berief sich auf Ermittlungen, wonach ein Verdächtiger am Ort der zweiten Explosion eine schwarze Tasche getragen und womöglich dort abgelegt hätte. Die Ermittlungen seien sehr weit fortgeschrieben. Schritten wird eine anonyme Quelle zitiert. Das führte dann dazu, dass Mittwochabend, 20 Uhr irgendwas, ungefähr alle Qualitätspresseveranstaltungen erstmal Eilmeldungen rauswarfen. Ja, da ist jemand identifiziert worden. Weil Quelle CNN behauptet. Da gab es dann auch eine Fake-Name. Nach dem tödlichen Terroranschlag auf den Boston-Marathon haben die US-Ermittler laut CNN einen ersten Verdächtigen festgenommen. Auch das wurde dann wieder per Eilmeldung von der ganzen Qualitätspresse verbreitet. Weil die Qualitätspresse erkennt man ja daran, dass sie immer sorgfältig ermittelt und untersucht und nur wahre Behauptungen aufstellen wird und niemals, never ever lügen. Da stellt sich dann raus... Da hat es dann noch ein bisschen gedauert, nämlich eine Stunde. Da gab es dann ein Festnamenti. Berichte über eine angebliche Festnahme nach dem Terroranschlag in Boston sorgen für Verwirrung. Die Behörden stellen klar, einen Arrest habe es bislang nicht gegeben. Da durfte dann die gesamte Pressemeute dann noch eine weitere Eilmeldung hinterherwerfen. So, ups, wie wir wrong. Ja, also nur für den Fall, dass man sich noch irgendwie wundert, wofür ist Qualitätspresse da? Qualitätspresse ist dazu da, unbewiesene Behauptungen wiederzukäuen. Und wenn die unbewiesenen Behauptungen ein gewisses Level an potenzieller Relevanz erreichen, dann wird das einfach erstmal in die ganze Welt geeilmeldet. Damit auch ja jeder mitbekommt, dass es da diese Behauptungen gibt. Ah, und für sowas sollen wir Lügenschutzrecht bezahlen? Echt? Also es stellte sich raus, ja, CNN lag falsch. So, wo auch immer die ihre Informationen her hatten, dass da jemand identifiziert worden wäre und festgenommen worden wäre, war Blödfug. Aber schön, dass wir verglichen haben. So, dann aus der Captain Obvious Meldung gab es eine überparteiliche Kommission, hat für nämlich der US-Regierung unter Präsident Bush Folter nach den Anschlägen von 2001 vorgeworfen. Oh mein Gott, nein, wirklich? Woran habt ihr das erkannt? Aber, ja, also da braucht man eine überparteiliche Kommission bestehend aus Captain und Obvious, oder wie? Die Verantwortung der Bush-Regierung für Folter im Kampf gegen den Terrorismus sei unbestreitbar, heißt es im Bericht des Constitution Projects. Ihm gehören 11 Experten an, die von der Republikanischen Partei und von den Demokratisten benannt worden waren. Der Bericht kommt zu dem Schluss, dass es seinerzeit detaillierte Gespräche über das Zufügen von Schmerzen und Leid gegeben habe, von denen der Präsident und seine Berater gewusst haben müssen. Die Kommission untersuchte in einer 2-jährigen Studie, wie Gefangene im Lager Guantanamo, dem sogenannten Konzentrationslager, beziehungsweise wenn es denn keins ist, könnte mir immer noch bei Gelegenheit jemand den Unterschied erklären. Ich sehe da keinen. Ja, okay, die Leute werden da nicht verbrannt. Hui. Sowie in Haftanstalten im Irak und in Afghanistan gehalten und verhört wurden. Ich dachte, wir waren uns alle einig, Waterboarding ist Folter. Von daher brauchen wir da eigentlich gar nicht weiter Dinge drüber nachdenken. So, dann gab es gestern Texas-Dünger, weil bei einer Explosion in einer Düngemittelfabrik in Texas sind laut US-Medien Dutzende Menschen verletzt worden. Wo man nicht genau weiß, wo kam das Ding denn jetzt her? Der Verdacht, dass da gerade irgendwie Terror-Scare stattfindet und deswegen plötzlich gehäufte Anzahl an bedauerlichen Einzelfällen passieren, drängt sich mir auf. Aber ja. So, Neues vom Atom. Da gab es erstmal Ärmelfässer, weil nämlich im Ärmelkanal vor Frankreich offenbar noch immer unversehrte Fässer mit Atommüll aus den 1950er und 60er Jahren lagern. Einem T-Arm der ARD gelangen Aufnahmen, bei denen ein unbemanntes U-Boot 2 der Fässer in 124 Meter Tiefe vor der britischen Kanalinsel Alderney ausfindig machte. Umweltschützer halten die Fässer für eine latente Gefahr, weil die Strahlung in die Nahrungskette gelangen könnten. Was irgendwie die Frage aufwirft, welcher Vollidiot eigentlich auf die Idee gekommen ist, hochradioaktiven Mist in Fässer einzulagern und dann einfach ins Wasser zu kippen. Aber, ja, kann ja mal passieren. So, dann gab es die Töpfleit-Meldung, weil er beim Vorsitz der geplanten Enquete-Kommission zur Suche eines Atommüllendlagers läuft nach einem Zeitungsbericht alles auf den früheren Bundesumweltminister Klaus Töpfer hinaus. Wenn Töpfer wolle, könne er die Aufgabe übernehmen. Der war doch auch schon bei der Ethik-Kommission, die festgestellt hat, ja, so Atomkraftwerke abschalten wäre vielleicht mal eine gute Idee. Der Fortuna. War ein bisschen anders ausgedrückt. Blub. So, dann gab es eine Bullpanne, weil wegen einer Panne ist ein Atomreaktor am bulgarischen Kernkraftwerk Kozloduy an der Donau abgeschaltet worden. Dazu sei es gestern Abend gekommen, nachdem Wasser zur Abkühlung eines Generators abgeflossen war, teilte das Kernkraftwerk an der mit. Was? Hä? Die Panne ereignete sich im Maschinensaal außerhalb des Atombereichs der Anlage. Der Zwischenfall habe die Atomsicherheit nicht beeinträchtigt, versicherte der Betreiber. Es bestand nie eine Gefahr für Run. Mehr Motor reingeklebt. Dann gab es einen Mubarak. Der frühere ägyptische Präsident Hosni Mubarak steht nämlich wieder vor Gericht. Nein, nicht wirklich. Er muss sich in Kairo zum zweiten Mal wegen des Todes von 846 Demonstranten bei den Massenprotesten während des arabischen Frühlings verantworten. Im vergangenen Jahr war der Ex-Machthaber deswegen bereits zu einer lebenslangen Haft verurteilt worden. Das Urteil wurde jedoch wegen Verfahrensmängeln wieder aufgehoben. Weil das Verfahren ist zwar am Samstag losgegangen, aber auch gleich wieder beendet gewesen, weil wenige Minuten nach Beginn der Veranstaltung in Kairo erklärte der Vorsitzende Richter sich für befangen und verwies den Fall an das Berufungsgericht. Palutsch. Keine Ahnung, was das dann irgendwie sollte, weil es also irgendwie ein Gerichtsverfahren, was nicht mal ernsthaft anfängt, wo der Richter sich dann selbst sofort für befangen erklärt, ich weiß auch nicht. Irgendwas riecht da komisch. So, Neues von den Katholibern. Begrim. Papst Franz hatte nämlich an der Spitze der katholischen Kirche ein neues Gremium mit 8 Kardinälen eingerichtet. Es soll nach Angaben des Vatikan Franz beraten und Vorschläge für die Neuordnung der Konstitution über die römische Kurie erarbeiten. Damit setzt Franz eine grundlegende Neuerung an der Spitze der katholibanischen Kirche durch. Ein Mitglied der Gruppe ist der deutsche Erzbischof von München und Freising, Reinhard Marx. Daneben sind 7 Kardinäle von allen 5 Kontinenten Mitglieder der Gruppe. Haben sie außer Antarktis jemanden gefunden? Echt? Ich dachte, da lebt niemand. So, und dann gab es natürlich auch wieder Wahlkrämpfe, logischerweise. Ein SP-Versprecher zum Beispiel. Die SPD hat beim Bündnisparteitag in Augsburg einstimmig ihr Wahlprogramm für die Bundestagswahl beschlossen. Ja, und der Nicht-Kanzlerkandidat hat dann erklärt, er wolle Kanzler werden. Ja, nachdem wir nun schon einigermaßen sicher festgestellt haben, nein, das will er gerade nicht. Denn wenn er das wollte, würde er sich nicht wie die Axt im Walde benehmen, wie der Igel in der Kondomfabrik, Elefant im Porzellanladen, sondern dann könnte er vielleicht mal irgendwie auf die Idee kommen, dass es Situationen gibt, wo es dem Wahlkampf förderlich wäre, wenn er einfach nur die Fresse halten würde. Und zwar jede Menge Situationen, wo er einfach nur die Fresse halten sollte. So, dann gibt es die Froffenlegung. Ne? Dinge, die in Frankreich gehen, bei uns aber nicht, weil... Wie war das? Das Gesetz zur Abgeordnetenbestechung ist ja auch schon wieder ermordet worden. Das wird frühestens im Juni mal beraten. Das wird leider nicht mehr ausreichen, um es vor der Wahl durch den Bundestag zu bekommen. Also in Frankreich wurden nämlich die Einkommens- und Vermögensverhältnisse der Minister offengelegt. Die Kabinettsmitglieder müssen unter anderem Angaben zu Konten, Wertpapieren, Immobilien, Schmuck und Autos machen. Und zwar ist das eine Reaktion auf einen Schwarzgeldskandal in der sozialistischen Regierung, weil der dortige Haushaltsminister hatte ein Konto in der Schweiz lange Zeit geheim gehalten und musste deshalb im vergangenen Monat zurücktreten. So, stellte sich dann auch raus, dass da irgendwie erstaunlich viele Millionäre in der französischen Regierung rumsitzen. Na, also in Frankreich ist es möglich, dass Regierungsmitglieder ihre gesamten Vermögensverhältnisse offenlegen. In Deutschland ist es nicht mal möglich, dass Bundestagsabgeordnete, die Bestechliche sind, dafür bestraft werden könnten, weil, genau. So, dann gibt es ein Venezuela-Ergebnis. In Venezuela hat nämlich der Wunschkandidat des gestorbenen Staatschefs Hugo Chavez die Präsidentschaftswahl mit einem knappen Vorsprung gewonnen. Da gab es jetzt irgendwie Gerüchte, so ja, nee, das Ergebnis, das könnte ja nicht zutreffend sein, wegen weil Wahlfälschung. Mit irgendwie dem größten Brüller, dass US-Amerikaner sich da tatsächlich offiziell nicht entblöden, den Venezolanern vorzuwerfen, sie würden irgendwie Wahlen intransparent und ähnliches gestalten. Ja, weil die US-Amerikaner mit ihrem Wahlsystem ja so völlig nachvollziehbar sind. Da sind Wahlcomputer. Noch irgendwelche Fragen? Da sind Wahlcomputer und die Republikaner geben sich jedes Mal große Mühe dafür zu sorgen, dass potenzielle Demokratenwähler gar nicht erst im Wahllokal auftauchen dürfen. Keine weiteren Fragen. Nein, wirklich nicht. Rheinland-Pfalz hat dann mal eine CD gekauft. Also die haben Datenhehlerei gefördert, indem sie Daten gehehlt haben. Und zwar eine Daten-CD mit rund 40.000 Datensätzen für 4 Millionen Euro. Die Daten seien authentisch und von einer ausgezeichneten Qualität. Blablabla. Also sie haben mal wieder Bankdaten gekauft. Na, also könnte mir aber bei Gelegenheit nochmal jemand erklären, warum denn nun Datenhehlerei oder Raubmordkopien oder sonst irgendwas nicht erlaubt sein soll. Wenn die Regierungen das doch die ganze Zeit machen, also inwiefern ist das etwas anderes? Könnte mir nochmal bei Gelegenheit jemand erklären? Ich vermag das gerade nicht zu erkennen. So, und gestern ist dann Musharraf, der pakistanische Ex-Militärmachthaber und Armeechef, nach dem Beschluss eines Gerichts mit Hilfe seiner Leibwächter aus dem Gerichtssaal in seine Residenz geflohen. Die Personenschützer hätten die Polizisten daran gehindert, Musharraf festzunehmen. Gegen den Ex-Militärmachthaber laufen 3 Verfahren. Bislang ist er gegen Kaution auf freiem Fuß gewesen. Musharraf war aus dem Exil zurückgekehrt, um bei der Wahl zu kandidieren. Also daran war mal so. Ein deutlicheres Zeichen, dass er sich schuldig fühlt, könnte er kaum gegeben haben. Von daher, ja. So, und dann haben wir 40 Minuten und ich komme in der Musikecke an, in der sich diese Woche mal wieder Alison Krauss versteckt mit dem 5. Titel aus dem Album Little Light Originals. Der trägt den Namen Happy People, 3 Minuten 44 ist er lang und gefunden mal vor Ewigkeit bei Yamendo. gefolgt von, zugegeben, das ist nicht ganz taufrisch, aber in der Anstalt hat Tobias Mann sich zum Thema Internet-Sicherheitsdatenspeicherung in 5 Minuten 12 ins Benehmen gesetzt. Und nach dem Verbalausfall von Herrn Zensul passt das hier so wunderschön rein. Nicht, dass ich das nicht schon vorher hier rein nominiert hätte, bevor der Herr Zensul ausgefallen ist. Aber ja. So, und den Namen Zensul hat der Mann auch nur deswegen, weil er der letzte christlich zensierende Volltrottel war, der noch Zensursula verlangt hat, als alle anderen christlich zensierenden Vollidioten bereits begriffen haben, dass das nicht opportun ist. Aber hey. So, und dann? Dann sage ich danke fürs Anhören, runterladen, streamen oder was auch immer ihr sonst so gemacht habt, um hier hören zu können. Für den Fall, dass ihr mir irgendeine Form von Reaktion zukommen lassen wollt. Feedback zum Beispiel. Werdet ihr dazu herzlich eingeladen, das in meine Richtung zu kommunizieren, indem ihr zum Beispiel einen Kommentar schreiben könntet, den ihr unter den Eintrag zu Kompott 371 Teil 1 im compiblog.de deponieren könntet. Ihr könntet eine E-Mail korrekt frankiert und adressiert an compiblog@gmail.com verschicken oder einen Tweet oder einen app.net-Post an die jeweiligen Accounts namens @kompott adressieren. So, und dann? Dann wünsche ich euch viel Spaß mit Happy People von Alison Crow und dem Herrn Mann und bis zum nächsten Mal, wenn er nichts dazwischen kommt.
Sometimes I really hate happy people. Sometimes I resent the hell out of you. Sometimes, you know, I really hate myself. A higher part of me knows that this is wrong. And I wait, part of this to make sense. And I wait till it's my turn to fade. And I know I could be waiting a long time, but I wait for you to tell me everything's alright. And I've walked a million times beside you, and not once I felt worthy to. And I know I probably have my own place, somewhere dark, somewhere cold, somewhere where no one can see me. And I wait, part of this to make sense. And I wait till it's my turn to fight. And I know I could be waiting a long time, but I wait for you to tell me everything's alright. I've tried to purify myself. I pulled the drain so many times, and I've watched as the water strips from me all my pain, all my love, all that'll come back tomorrow. And I'll wait for part of this to make sense. And I'll wait until it's my turn.
Ach, hallo. Schönen guten Abend. Können wir kurz über das Internet sprechen? Internet kennen Sie? Ich frage mich, ich spiele manchmal in Niederbayern. Deswegen muss ich fragen, ja, um Internetgesetzgebung, ja, also so Vorratsdatenspeicherung, Online-Durchsuchung, Bestandsdaten, Auskunft. Um solche Themen kümmern sich in Deutschland so Leute wie zum Beispiel Hans-Peter Friedrich oder Hans-Peter Uhl von der CSU. Der Mann ist 120 Jahre alt. Das sind Leute, die gehen noch besorgt zum Arzt und sagen, Herr Doktor, mein Nachbar hat gesagt, ich hab DSL, geht das wieder weg? Solche Leute sind das. Die rufen wirklich abends noch, wenn sie den Computer ausschalten, Schatz, ich fahr mal das Internet runter. Gut, jetzt fragen sich auch viele, wo der Fehler lag, ja. Aber sie machen ja auch keine Netzpolitik, außerdem können sie es googeln, ja. Die Geschichte der deutschen Netzpolitik ist eine Geschichte voller Missverständnisse. Nehmen Sie Frau Ursula von der Leyen, die sich blamiert hat damals mit diesen Netzsperren, die genauso wirksam waren wie Hundeleinen aus Fleischwurst. Ja? Oder Ilse Aigner, die sich für uns alle bei Facebook abgemeldet hat, um uns Verbraucher vor dem bösen Internet zu schützen. Ilse Aigner will uns von dem Internet schützen. Die Frau, die so wirkt, als würde sie beim Online-Banking versuchen, die EC-Karte in CD-ROM-Schlitz zu stecken. Und wenn du dann noch siehst, dass die CSU die Vorratsdatenspeicherung nach EU-Vorgaben jetzt durchdrücken möchte, ja, da weißt du gar nicht mehr, wer vor wem geschützt werden soll. Das ist wie Vorratsdatenspeicherung. Gibt's ganz wenig Widerstand im Land. Es gibt eine Umfrage, die hat mich schockiert. Fast 70% der über 65-Jährigen haben nichts gegen Online-Durchsuchung und Vorratsdatenspeicherung. Gut, ich meine, da kannst du auch Hasen zur Hufkontrolle bei Pferden befragen. Wenn Sie verstehen, was ich meine, ja. Aber die Leute wirklich, die sagen immer bei Vorratsdatenspeicherung, Online-Durchsuchung, sagen die immer, ach, ich hab nichts zu verbergen. Die können bei mir ruhig gucken. Ich hab nichts zu verbergen. Das sind aber meistens die Leute, die das sagen, die, wenn überraschend Besuch zu Hause kommt, noch schnell das Bad putzen und das Wohnzimmer aufräumen, ja. Was soll denn die Leute denken? Ja, ich meine, selbst wenn sie nichts zu verbergen haben, da werden sensible Daten von ihnen gespeichert. Ja, Verbindungsdaten, IP-Adressen. Was passiert denn mit denen? Hä? Werden die weggetuppert? Werden die eingefroren? Nein, ich sag's Ihnen, die lagern dann bei ihrem freundlichen Telekommunikationsdienstleister oder beim Staat. Also zwei völlig vertrauenswürdigen Instanzen. Ja, gut, ich meine, wenn sie Glück haben, landen sie beim Verfassungsschutz und werden geschreddert. Ja, aber so viel Glück müssen Sie erstmal haben. Ja. Aber, ja, Sie klatschen, aber das sehen Sie doch. Nehmen Sie doch mal den Verfassungsschutz. Oder wie ich ihn nenne, die FIFA unter den Staatsorganen. Ja. Ich meine, staatliche Überwachung geht doch schon offline schief. Ja. Diese Verfassungsschützer, die waren ja teilweise so durch den Wind, die wussten gar nicht mehr, welche Verfassung sie schützen. Die vor 45 oder die danach. Ja. Ja, ist doch so. Und so ein V-Mann, der ist im Grunde das analoge Pendant zum Bundestrojaner. Scheiße programmiert und nicht zu kontrollieren. Ja. Sie wissen doch, diese Überwachungssoftware, wo damals unser Innenhans, der Friedrich, sich dahingestellt und gesagt hat, ja, dieser erste Trojaner, der war nicht gut. Der war rechtswidrig, der konnte missbraucht werden. Aber den haben wir ja auch irgendwo von einer privaten Firma programmieren lassen. Sowas programmieren wir bis 2014 selber. Ja, ich sehe den Friedrich schon mit seinen Freunden vom BKA im Volkshochschulkurs Hacken für Spacken. Das wird super. Das wird super. Und bietet die Opposition jetzt personell mal irgendwie Alternativen, ja, mit ihrem Zukunftskandidaten Peer Steinbrück, der übers Internet sagt, ja, ich kenne das, ich lasse mir von meinen Mitarbeitern immer berichten, was da drin so passiert. Oh, gut, das war wenigstens ehrlich. Ja. Und dann kam ja irgendwann ein Berater zu ihm und er sagt, hier Peer, du musst twittern. Das finden die jungen Leute cool, du musst dir einen Twitter-Account zulegen. Und dann hat er das gemacht. Da hatte Peer Steinbrück sich einen Twitter-Account zugelegt. Und dann gingen dann diese Bilder durch die Presse, wo Peer Steinbrück am Computer saß mit so einem Internet-CV, der für ihn getippt hat. Das war betreutes Twittern. Das ist... Also, das ist ja grauenvoll. Und dann noch diese Geschichte mit dem Peer-Blog, wo sie ihm diese anonym finanzierte Unterstützer-Website unterjubeln wollten. Ich meine, das klingt doch schon nach der Betreffzeile von einer Spam-E-Mail. Wolle Blog, klicke hier, geil. Ich meine, das war doch irgendwie mit Ansage, hier Peer, im Netz hast du noch keine Scheiße gebaut, das wäre die Gelegenheit dazu, ja. Ja, und dieser Fettnapf 2.0, der wurde natürlich vom politischen Gegner begeistert aufgenommen. Die haben sich gefreut, Merkel und Konsorten. Ja, und das war ein bisschen so, wie wenn sich ein Doppelhaushälftenbesitzer darüber freut, dass es beim Nachbarn brennt. das scheiß Haus brennt, fangt endlich an zu löschen, verdammt nochmal.